Mein Frühling ging zur Rüste, ich weiß gar wohl warum. Die Lippe, die mich küsste, ist worden kühl und stumm. So klang es über die weite Ebene hin. Und Swallow, mein wackerer Mustang, spitzte die kleinen Ohren, schnaubte freudig durch die Nüstern und hob graziös die feinen Hufe, wie zum Menuett. Warum grad dieses Lied, welches ich zuletzt vor 3 Monaten in Cincinnati von einer Tiroler Gesellschaft gehört hatte, mir über die Lippen tönte? Ich weiß es nicht. Noch hatte mich kein Mund geküsst, und mein Frühling konnte also wohl beginnen, doch beileibe nicht schon zu Ende sein. Aber das Leben war mir bisher nichts gewesen als ein Kampf mit Hindernissen und Schwierigkeiten. Ich war einsam und allein meinen Weg gegangen, unbeachtet, unverstanden und ungeliebt, und bei dieser Abgeschiedenheit hatte sich eine Art Weltschmerz in mir entwickelt, zu welchem der klagende Inhalt dieser Strophen recht gut passte. Schon neigte sich die Sonne demjenigen Teile der Rocky Mountains, welcher die Grenze zwischen Nebraska und Oregon bildet, zu, und noch immer ließ sich keine Senkung der mit gelbblühenden Helianthus übersäten Ebene wahrnehmen. Das Pferd bedurfte der Ruhe. Ich selbst war müde, und so sehnte ich mich je länger, desto mehr nach New Venango, wo ich mich von langer Wanderung einmal einen ganzen Tag lang gehörig ausruhen und die ziemlich alle gewordene Munition wieder ergänzen wollte. Plötzlich hob Swallow das Köpfchen seitwärts und stieß den dampfenden Atem mit jenem eigentümlichen Laute aus, durch welchen das echte Präriepferd das Nahen eines lebenden Wesens signalisiert. Mit einem leisen Rucke war es zum Stehen gebracht, und ich wandte mich auf seinem Rücken, um den Horizont abzusuchen. Da, seitwärts von meinem Standorte, nahte ein Reiter, welcher grad auf mich zuhielt und sein Pferd weit ausgreifen ließ. Und da die Entfernung zu groß war, um genau unterscheiden zu können, so griff ich zum Fernrohre und gewahrte zu meiner nicht geringen Verwunderung, dass dieser Reiter nicht ein Mann, sondern ein Frauenzimmer sei. Alle Teufel, eine Dame, hier im Far West, mitten in der Prärie. Und gar mit Reitkleid und wehendem Schleier, fuhr es mir über die Lippen. Und erwartungsvoll schob ich Revolver und Bowie-Messer, welche ich vorsichtig gelockert hatte, wieder zurück. Mit einigem Bedenken musterte ich meinen äußeren Adam, welchem allerdings nicht sehr kurfähig erschien. Die Moccasins waren mit der Zeit höchst offenherzig geworden. Die Leggings glänzten, da ich sie bei der Tafel als Serviette zu gebrauchen pflegte, vor Fett. Das sackähnliche lederne Jagdhemde verlieh mir den würdevollen Anstand einer von Wind und Wetter malträtierten Krautscheuche, und die Bibermütze, welche mein Haupt bedeckte, hatte einen guten Teil ihrer Haare verloren und schien zu ihrem Nachteile mit den verschiedenen Lagerfeuern intime Bekanntschaft gepflogen zu haben. Aber ich befand mich ja auch nicht im Parkett eines Opernhauses, sondern zwischen den Black Hills und dem Felsengebirge, und hatte auch gar keine Zeit, mich zu ärgern, denn noch war ich mit meiner Selbstinspektion nicht fertig, so hielt die Reiterin schon vor mir, hob den Griff ihrer Reitpeitsche grüßend in die Höhe und rief mit tiefer, reiner und sonorer Stimme: »Good day, Sir. Was wollt ihr finden, dass er so an euch herumsucht?« »Your servant, Mistress. Ich knöpfte mein Panzerhemd zu, um unter dem forschenden Blicke eures schönen Auges nicht etwa Schaden zu leiden.« »So darf man euch wohl nicht ansehen?« »Doch, doch, wenn mir die Erlaubnis zur Gegenbetrachtung wird.«
»Die sollt ihr haben.«
»Danke. So wollen wir uns denn einmal nach Herzenslust begucken, wobei ich natürlich besser willkomme als ihr.«
Und meinen Mustang auf den Hinterbeinen herumdrehen, setzte ich hinzu:
»So, da habt ihr mich von allen Seiten, zu Pferde und in Lebensgröße. Wie gefalle ich euch?«
»Wartet ein wenig und seht auch mich erst an«, erwiderte sie lachend, zog ihre Stute vorn in die Höhe und präsentierte sich durch eine kühne Wendung in derselben Weise, wie ich es getan hatte. »Jetzt ist die Vorstellung eine vollständige, und nun sagt erst ihr, wie ich euch gefalle.«
»Nicht übel. Wenigstens scheint ihr mir gut genug für diesen Ort hier. Und ich?«
»So lala. An dem ganzen Mann ist das Pferd das Beste.«
»Ihr seid eine Dame, folglich habt ihr recht. Überhaupt hat mich eure Gegenwart hier mitten in der Prärie so perplex gemacht, dass ich nicht die nötigen Worte finde, um euch einen besseren Begriff von meiner Schönheit beizubringen.«
»Mitten in der Prärie? So seid ihr wohl fremd hier?«
»Welche Frage in der Wildnis?«
»Folgt mir, so sollt ihr sehen, wie groß diese Wildnis ist.«
Sie wandte sich der Richtung zu, welche ich verfolgt hatte, und ließ ihr Pferd vom langsamen Schritt durch alle Gangarten bis zum gestreckten Galoppe übergehen. Swallow folgte mit Leichtigkeit, trotzdem wir vom grauenden Morgen an unterwegs gewesen waren. Ja, das brave Tier schien zu bemerken, dass es sich hier um eine kleine Probe handle, und griff ganz freiwillig in der Weise aus, dass die Reiterin zuletzt nicht mehr zu folgen vermochte und mit einem Ausrufe der Bewunderung ihr Tier parierte.
»Ihr seid außerordentlich gut beritten, Sir. Ist euch der Hengst feil?«
»Um keinen Preis, Mistress.«
»Lasst das Mistress fort.«
»Dann Miss, ganz wie es euch beliebt. Das Pferd hat mich aus so mancher Gefahr hinweggetragen, so dass ich ihm mehr als einmal mein Leben verdanke und es mir also unmöglich feil sein kann.«
»Es hat indianische Dressur«, sagte sie mit scharfem Kennerblicke. »Wo habt ihr es her?«
»Ich erhielt es von Winnetou, einem Apachenhäuptling, mit welchem ich am Rio Suanca ein weniges zusammenkam, zum Geschenke.«
»Von Winnetou? Das ist ja der berühmteste und gefürchtetste Indianer zwischen Sonora und Kolumbien.
Ihr seht gar nicht nach einer solchen Bekanntschaft aus, Sir.«
»Warum, Miss?« fragte ich mit offenem Lächeln.
»Ich hielt euch für einen Surveyor oder etwas derartiges, und diese Leute sind zwar oft recht gute Schützen, aber sich mitten zwischen Apachen, Ichuaras und Navajoas hineinzuwagen, dazu gehört schon ein wenig mehr. Eure blanken Revolver, das zierliche Messer da im Gürtel und die Weihnachtsbüchse dort am Sattelriemen oder gar noch eure Paradehaltung auf dem Pferde stimmen wenig mit dem überein, was man an einem echten und rechten Trapper oder Scatter zu bemerken pflegt.
Ihr sollt wieder recht haben, und ich gestehe offen, dass ich auch nur so eine Art Sonntagsjäger bin. Aber die Waffen sind nicht ganz schlecht. Ich habe sie in Front Street St. Louis gekauft, und wenn ihr auf diesem Felde so zu Hause seid, wie es scheint, so müsst ihr auch wissen, dass man dort für gute Preise auch gute Ware bekommt.
Diese Ware aber zeigt ihre Güte erst beim rechten Gebrauche. Was sagt ihr zu dieser Pistole? Sie zog bei diesen Worten ein altes, verrostetes Schießinstrument aus der Satteltasche und hielt es mir zur Besichtigung hin.
Das Ding stammt jedenfalls noch von Anno Pocahontas her. Aber es kann doch gut sein. Ich habe Indianer oft mit dem miserabelsten Schießzeuge zum Verwundern umgehen sehen.
Haben Sie auch das fertiggebracht?
Sie warf das Pferd zur Seite, schlug im raschen Trabe einen Kreis um mich, hob den Arm und drückte auf mich los, ehe ich nur eine Ahnung von ihrer Absicht haben konnte. Ich fühlte einen leisen Ruck an meiner Kopfbedeckung und sah zu gleicher Zeit die Helianthusblüten, welche ich mir an die Mütze gesteckt hatte, vor mir niederfliegen. Es schien mir ganz, als wolle die sichere Schützin sich darüber informieren, was von meiner Sonntagsjägerei zu halten sei, und ich antwortete also auf die ausgesprochene Frage kaltblütig:
»So etwas bringt jeder fertig, aber ich bitte denn doch ganz höflich, Miss, die Mütze von jetzt an in Ruhe zu lassen, da zufälligerweise mein Kopf drinnen steckt.«